DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Der Tod der Amseln. Ein gefährliches afrikanisches Virus breitet sich in Deutschland aus.
Zuerst hat man hier festgestellt, dass viele Vögel sterben und vor allem Amseln. Und dass uns Menschen vermehrt angerufen haben und gesagt haben, bei uns liegt eine tote Amsel im Garten oder eine Amsel, die offensichtlich krank ist.
Forschung einmal anders. Können Tauben lesen?
Derartige Studien sind sehr, sehr sinnvoll, weil sie auch Aufschluss geben, wie im Tierreich und letztlich dann auch beim Menschen die Erkennung von Mustern funktioniert.
Was man von Tauben übers Küssen lernen kann, Ohno Günther Kühn von der Ruhr-Universität Bochum erklärt es uns.
Das müsste doch bedeuten, dass in Situationen, in denen ich den Kopf irgendwie drehen muss, egal ob links oder rechts, ich dann hauptsächlich den Kopf nach rechts drehe. Küssen ist so eine Situation. Gerade küssen geht nicht.
Und Förderung junger Mathematikstudenten in Afrika. Jeder kennt sie, die Amsel. Viele kennen sie vermutlich auch unter dem Namen Schwarzdrossel. Im Alltag nehmen wir sie gar nicht mehr so richtig wahr. Aber wenn eine oder sogar mehrere Amseln tot auf der Terrasse liegen oder auf dem Bürgersteig, dann stutzt man wohl doch. Hier bei uns in Deutschland grassiert zurzeit ein afrikanisches Virus, das die Vögel regelrecht dahinrafft. Am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg untersuchen Forscher, was es genau mit diesem Virus und dem Massensterben der Amseln auf sich hat. Hanna Lesch hat das Institut besucht und hat erfahren, dass es an toten Tieren nicht mangelt. Die meisten kommen auf dem Postweg ins Institut, verschickt von den Findern.
Die rufen dann halt irgendwie an und sagen, ich habe hier eine tote Amsel. Und dann sage ich, ja, bitte irgendwie gekühlt oder so. Das machen die aber alle nicht. Und dann muss man halt hoffen, dass sie das nicht freitags losschicken, denn sonst ist es halt am Wochenende entweder eine Poststelle oder hier irgendwo, das ist halt immer ein Problem.
Renke Lüken, Forscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, bekommt tote Amseln zugeschickt. Aus ganz Deutschland. Natürlich sind sie ihm tiefgekühlt am liebsten, aber auch mit allen anderen können er und seine Kollegen noch etwas anfangen. Im Labor suchen sie nach der Todesursache der Amseln und hoffen, dabei auf ein ganz bestimmtes Virus zu treffen. Das Usutu-Virus. Das afrikanische Virus kommt seit 2001 in Europa vor und wurde vor 5 Jahren zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen. Das Untersuchungsobjekt heute ist Waldemar. Die Finder der Amsel haben ihr einen Namen gegeben. Um herauszufinden, ob Waldemar am Usutu-Virus gestorben ist, werden mehrere Proben analysiert.
Ein Stück vom Herz, ein Stück von der Leber, wenn vorhanden Lunge, das geht meist nicht mehr, weil der Vogel schon so alt ist und das halt nicht mehr offenbar ist, und ein Stück vom Gehirn. Weil die Vögel bekommen in der Regel so eine Gehirnhautentzündung wahrscheinlich und da finden wir in der Regel, wenn wir das Virus finden, dann halt in diesen Proben vom Gehirn.
Hier im Hamburger Labor wurden 2011 die ersten Fälle von Usutu in Deutschland nachgewiesen. Vogelexperte Lars Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland erinnert sich noch an die ersten Meldungen von aufgefundenen Usutu-Opfern.
Zuerst hat man hier festgestellt, dass viele Vögel sterben und vor allem Amseln. Und dass uns Menschen vermehrt angerufen haben und gesagt haben, bei uns liegt eine tote Amsel im Garten oder eine Amsel, die offensichtlich krank ist. Das war zum ersten Mal 2011 der Fall. Dann kamen auch die Anrufe, die gesagt haben, bei uns gibt es keine Amseln mehr, die sind alle plötzlich komplett verschwunden.
In den Jahren 2011 und 2012 sind in Deutschland rund 300.000 Amseln an dem afrikanischen Virus gestorben. Dann war erst mal Ruhe. Bis zu diesem Jahr. Jetzt sind im Labor die Tiefkühlschränke wieder voll. In Umschlägen, Kistchen und kleinen Paketen haben Freiwillige aus ganz Deutschland tote Amseln eingeschickt. Um die 100 waren es dieses Jahr.
Die kommen halt alle in so komischen Paketen und so weiter. Genau, die werden erst noch aufbewahrt, aber wir haben ja jeweils Proben von den, also das sind zurzeit alles Vögel von diesem Jahr und die werden aber dann entsorgt.
Die entnommenen Proben aus den Organen der Vögel werden von den Forschern auf genetisches Material des Virus untersucht. Nach der Analyse werden die Ergebnisse miteinander verglichen.
Genau, dann bekommt man halt so ein Bild. Das ist eine sogenannte Positivkontrolle, wo wir wissen, dass der Usutu-Virus drin ist. Und hier haben wir jetzt 5 Vögel, wurde von unserer technischen Assistentin da geprüft.
Ähnelt das Untersuchungsergebnis der toten Amsel den Werten der Positivkontrolle, ist der Vogel an Usutu gestorben. Bis jetzt hat Lüken mit seinen Kollegen rund 80 der 100 eingeschickten Vögel untersucht. Bei einem Viertel von ihnen wurde das Usutu-Virus gefunden. Gemeldet wurden aber deutlich mehr. Über 1000 Fälle von kranken oder toten Vögeln wurden seit Mitte Oktober von Freiwilligen über ein Online-Formular vermerkt. Lachmann vom Naturschutzbund Deutschland erklärt, woran man einen Vogel erkennt, der mit Usutu infiziert ist.
Im Prinzip ist es nicht besonders schwierig. Man sieht also einen Vogel, den man sofort ansieht, dass es ihm nicht gut geht. Normalerweise ist das Erste, was einem auffällt, dass der Vogel nicht wegfliegt, wenn man hinkommt. Wenn er hüpft, torkelt der Vogel oft, ist also schwindelig. Im Prinzip kann man sich so einen Vogel vorstellen wie einen Menschen mit hohem Fieber.
Diese Symptome zeigt ein Vogel höchstens 5 Tage lang. Danach ist er entweder tot oder er hat die Infektion überlebt. Rund 70% der infizierten Tiere überstehen die Krankheit, schätzen die Forscher. Aktuell sieht es so aus, als wären die Vögel resistent gegen das Virus, wenn sie es einmal überlebt haben. Das würde auch erklären, warum nach 2012 erst in diesem Jahr wieder so viele tote Vögel gefunden werden.
Das heißt, dass nach einem ersten Ausbruch in einer bestimmten Region erstmal zu erwarten ist, dass das Usutu-Virus kein großes neues Massensterben auslöst, solange eben diese resistenten Vögel da sind. Aber die können diese Resistenz nicht weiter vererben. Damit die nächste Generation von Amseln ist wieder ungeschützt. Und dann kann es wieder zu einem größeren Massensterben kommen.
Übertragen wird das Virus durch Stechmücken. Auch über die ganz normale Hausstechmücke, die in unserer Regentonne brütet. Naheliegend also die Frage, können auch Menschen an Usutu erkranken, wenn sie von einer solchen Stechmücke gestochen werden? Möglich ist das schon, aber in den meisten Fällen nicht gefährlich. In Deutschland gab es bisher einen Fall von Usutu bei Menschen und dieser wurde zufällig entdeckt.
Der wurde später auch kontaktiert, der hatte aber gar nicht bemerkt, dass er das Usutu-Virus hatte, weil das in der Regel bei 80-90% einfach sehr mild verläuft, wie so eine Sommergrippe, man fühlt sich vielleicht ein bisschen matt, wenn überhaupt.
Ob Usutu eine gesundheitliche Relevanz für den Menschen hat, wollen die Forscher des Bernhard-Nocht-Instituts noch genauer herausfinden. Für die Wissenschaftler ist das Usutu-Virus aber auf jeden Fall spannend, weil sie daraus viel über Viren lernen können, die sich durch Stechmücken verbreiten.
Sie sind nicht tot, sondern ausgesprochen lebendig. Die Tauben, die im Mittelpunkt einer aktuellen Studie stehen. Eine der Fragestellungen: Können Tauben lesen? Wie intelligent sind diese Tiere überhaupt, die sich bei den meisten Menschen nicht allzu großer Beliebtheit erfreuen? Schließlich sind gerade öffentliche Plätze oft voll mit Taubenkot. Für die Wissenschaft sind sie interessant, in anderen Bereichen eher weniger, wie Nathalie Blaser berichtet.
Sie alle haben es in einer Hauptrolle auf die Leinwand oder zumindest den Fernsehbildschirm geschafft. Schweine, Hunde und Katzen, Pferde, Affen, Delfine oder auch Löwen. Tauben nicht. Sie sind nur bekannt als fleißige Helfer von Aschenbrödel, die die Erbsen aus der Asche picken. Aber vielleicht gelingt ihnen jetzt der Durchbruch, denn sie können auf Englisch lesen. Das könnte man zumindest denken, wenn man von der Studie von Forschern der University of Otago in Neuseeland und der Ruhr-Universität Bochum hört. Die sagt, Tauben können Wörter unterscheiden. Danach, ob das Wort tatsächlich existiert, wie der englische Begriff done, D-O-N-E, oder ob die Buchstabenfolge unsinnig ist, wie bei D-N-O-E, dno, einem Nichtwort. 4 Felsentauben mimten die Probanden. Denen haben die Forscher auf einem berührungssensiblen Monitor 2 Symbole gezeigt. Entweder das Wort und ein Stern oder das Nichtwort aus 4 Buchstaben und ein Stern. Gibt es das Wort tatsächlich, muss die Taube darauf picken. Wenn nicht, pickt die Taube den Stern an. Zumindest wenn sie das Prinzip versteht. Aber Futter als Belohnung für richtiges Picken motiviert sicherlich. Macht sie einen Fehler?
Geht für ein paar Sekunden das Licht aus. Tauben sitzen nicht so gerne im Dunkeln, vor allen Dingen hassen sie es, wenn sie eine Gelegenheit zum Fressen verpassen. Und insofern hören sie dann auf, solche Fehler zu machen.
Erklärt Onur Günther Kühn, Professor für Biophysiologie der Ruhr-Universität Bochum, der an der Studie beteiligt war. Diese Snacks zur Belohnung gab es ganze 2 Jahre lang, denn so lang hat die Studie gedauert. So wurden den Tauben 8000 Nichtworte gezeigt. Nach 2 Jahren sagen die Forscher jetzt, die Tauben beherrschen die Rechtschreibung. Onur Günther Kühn?
Wir nehmen zum Beispiel das deutsche Wort Lampe. Bei diesem deutschen Wort Lampe sind die ersten 2 Buchstaben L und A. L und A kommt im Deutschen sehr, sehr häufig vor. L und X kommt im Deutschen allerdings sehr, sehr selten vor. Das heißt, unser Gehirn lernt, dass ein Symbol L sehr häufig mit dem Symbol A gepaart ist, selten aber mit dem Symbol X. Das hat nicht unbedingt etwas Spezifisches mit Sprache zu tun, sondern mit der allgemeinen Fähigkeit von Gehirnen, Zusammenhänge zu erkennen.
Zusammenhänge erkannt haben offenbar auch die Forscher. Die haben nämlich bemerkt, dass die Tauben die gleichen Fehler machen wie wir, wenn wir lesen. Und zwar Wortpaare mit Buchstabendrehern verwechseln. Also Worte, innerhalb denen Buchstaben vertauscht sind. Passiert. Aber die Forscher schließen daraus Unglaubliches. Und zwar, dass die Tauben nicht nur gute Auswendiglerner sind, worum sie sicher auch schon mancher Schüler beneiden würde. Nein, die Forscher meinen, dass die Tauben sich statistische Regelmäßigkeiten der englischen Rechtschreibung einprägen. Über die kognitive Evolution sagt das für die Forscher aus,
dass Gehirne, und zwar alle möglichen Gehirne, von Vögeln bis Menschen, in der Lage sind, ganz viele Eigenschaften der Welt um uns herum in ihren Kombinationen zu erkennen. Dass somit Buchstaben erkennen und Worte lesen nur ein Beispiel von vielen verschiedenen denkbaren Beispielen ist, wie Gehirne in der Lage sind, Regelmäßigkeiten in der Welt zu identifizieren.
Es also gar kein spezielles Hirnareal zum Lesen braucht, sondern jedes Gehirn dazu in der Lage ist. So Ono Günther Kühn. Also auch das von Eseln, Schweinen und Fliegen? Der Evolutionsbiologe und Zoologe Josef Reichholf kann sich da nicht anschließen.
Denn das ist kein Verstehen, was hier nachgewiesen wurde, sondern ein Mustererkennen.
Soll heißen, die Tauben verbinden mit der Buchstabenanordnung keine Bedeutung. Den einzigen Sinn, den die Tauben mit einem Wort wie dann verbinden, ist, dass es beim Anpicken Futter gibt. Lesen kann man das nicht nennen. Trotzdem sagt der Evolutionsbiologe Josef Reichholf,
derartige Studien sind sehr, sehr sinnvoll, weil sie auch Aufschluss geben, wie im Tierreich und letztlich dann auch beim Menschen die Erkennung von Mustern funktioniert. Und zwar von einfachen Mustern, die sich zu immer komplexeren zusammensetzen lassen.
Aber Muster erkennen ist kein Lesen. Josef Reichholf hält es deshalb auch für eine etwas gewagte Verallgemeinerung, dass Tauben die Rechtschreibung beherrschen und nutzen. Die Tauben sind einfach gut dressiert, um für Futter entsprechend auf das Wort oder den Stern zu picken.
Mit Lesen hat das nichts zu tun. Also ich würde sagen, die Hoffnung, dass man in Zukunft dann nur an bestimmten Stellen Schilder aufstellen muss, für Tauben verboten, die wird hoffnungslos sein.
Meine Freunde, die Erbsen in die Schale und die Asche in den Eimer.
Und der Sprung auf die große Kinoleinwand? Zumindest, dass sie auf Englisch lesen können, wird ihnen nicht den Durchbruch bringen. Denn das können sie nicht. Vorerst bleibt es also beim Erbsen aus der Asche picken.
Ono Günther Kühn, Professor an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum, war an dieser Studie beteiligt. Die Taube scheint sein Lieblingstier zu sein. Schon seit vielen Jahren stehen diese Vögel im Mittelpunkt seines Interesses. Und die Experimente, die Günther Kühn mit ihnen durchführt, haben durchaus etwas mit uns Menschen zu tun. Er erforscht vor allen Dingen die Links-Rechts-Asymmetrien des Gehirns. Das geht mit Tauben besonders gut, denn die Asymmetrien im Sehsystem dieser Tiere sind denen des Menschen sehr ähnlich. Ich habe mit Ono Günther Kühn darüber gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, warum ihn Tauben so faszinieren.
Zum Beispiel bei der Frage der Asymmetrien des Gehirns ist es tatsächlich so, das ist ein Gebiet, das ich sehr intensiv erforsche, was bei den Asymmetrien des Gehirns, also den Links-Rechts-Unterschieden verschiedener Funktionen, sind erstaunlicherweise die Asymmetrien im Sehsystem von Tauben dem Menschen viel ähnlicher als das, so wie wir es sich im Moment darstellt, das der Schimpansen. Warum das so ist, wissen wir im Moment noch nicht so genau. Aber das ist natürlich eine famose Erkenntnis, die dazu führt, dass ich jetzt die Tauben verwenden kann, um die Dinge zu den Links-Rechts-Verschiedenheiten des menschlichen Gehirns zu untersuchen, die ich bei Menschen nicht untersuchen kann, weil ich bei Menschen natürlich einige der Experimente nicht durchführen kann und bei Schimpansen natürlich dann auch nicht.
Was hat es denn mit diesen Asymmetrien des Gehirns genau auf sich?
Das hat eine Vorgeschichte und die fängt tatsächlich auch wieder mit den Tauben an. Ich interessiere mich ja, wie gesagt, für die Asymmetrien des Gehirns. Und die meisten Kollegen, die menschliche Hirnasymmetrien untersuchen, hatten folgende Theorie. Sie sagen, es gibt ein paar Gene, einige sagen sogar, es gibt ein einziges, das macht das Gehirn asymmetrisch. Und dieses Gehirn, dieses Gen wirkt schon relativ früh, aber erst so mit 2, 3, 4 Jahren sind die Wirkungen dieses Gens so richtig sichtbar, dann fängt das Sprechen an und das ist asymmetrisch, dann fängt die Handbewegung an und dann entwickelt sich die Händigkeit. In der frühen Phase passiert fast nichts.
Und zu welchen weiteren Erkenntnissen sind Sie gelangt?
Es gibt Beobachtungen, dass menschliche Föten vor der Geburt schon immer den Kopf nach rechts drehen und dass sie auch vor der Geburt an ihrem rechten Daumen nuckeln und dass sie auch nach der Geburt in den ersten Monaten immer den Kopf nach rechts drehen. Als ich dann sagte, komisch, das ist genau wie bei meinen Tauben. Und bei meinen Tauben ist es so, dass wenn die vor dem Schlupf im Ei den Kopf nach rechts drehen, dann ist es so, dass sie mit dem rechten Auge in die Nähe der Eischale kommen, das linke Auge durch ihren eigenen Unterkörper abdecken und wenn dann Licht auf das Ei drauf fällt, stimuliert es das rechte Auge und das verändert das Gehirn und macht das Gehirn asymmetrisch.
Wie lautete denn dann Ihre nächste Fragestellung?
Könnte die Rechtskopfdrehung des Menschen auch eine Rolle spielen? Und alle sagten, nein, auf gar keinen Fall, weil nämlich Babys fangen schon nach ein paar Monaten, hören sie auf, den Kopf nach rechts zu drehen, aber Händigkeit und vieles andere entwickelt sich ja viel später. Damit war ich unglücklich. Und eines Tages saß ich auf meinem Sofa, starrte aus dem Fenster und ich dachte, was, wenn eigentlich die Rechtskopfdrehpräferenz des Menschen, also dass wir den Kopf, wenn es sein muss, am liebsten nach rechts drehen, nie aufhört. Wir das aber einfach bei den Babys nicht mehr so richtig beobachten können, weil sie sich nicht mehr so leicht testen lassen.
Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?
Das müsste doch bedeuten, dass in Situationen, in denen ich den Kopf irgendwie drehen muss, egal ob links oder rechts, ich dann hauptsächlich den Kopf nach rechts drehe. Küssen ist so eine Situation. Gerade küssen geht nicht. Man muss den Kopf ein bisschen drehen und schräg den Kopf schräg legen. Und da habe ich gedacht, die müssten doch meist den Kopf nach rechts drehen. Und genauso wie die genetischen Modelle, die es gab, waren auch dann die Erwachsenen, die ich an den internationalen Flughäfen beobachtet hatte, die genau in der gleichen Proporz, wie die Genetik es vorhergesagt hatte, drehen die Menschen den Kopf nach rechts, nämlich genau 2/3 zu 1/3. 1/3 links, 2/3 rechts. Und mittlerweile wissen wir, dass diese Kopfdrehung auch tatsächlich mit der Händigkeit etwas zu tun hat.
Also, küssen von rechts nach links oder von links nach rechts? Professor Onur Günther Kühn von der Ruhr-Universität in Bochum erforscht die Asymmetrien unseres Gehirns mit Hilfe von Tauben. Mathematik steht bei vielen vermutlich nicht ganz oben auf der Liste der Lieblingsfächer. Umso wichtiger, das Interesse von Schülern an Mathematik zu fördern, nicht nur in Europa und den USA. Der nächste Einstein könnte ja vielleicht aus Afrika kommen. So sieht es zumindest AIMS, das Afrikanische Institut für Mathematikwissenschaften. Diese Disziplin soll in Afrika besonders gefördert werden. Junge Talente gibt es auf jeden Fall genug. Bettina Rühl hat mehr dazu.
Passanten drängen sich durch die Gasse, halten an den Garküchen oder vor kleinen Holzbuden mit dem Nötigsten für den täglichen Bedarf. Laban Gaspar hat kaum einen Blick für den Trubel. Er kommt täglich hier vorbei, auf dem Weg zu seinem Zimmer im Studentenwohnheim der Universität von Dar es Salaam. Wenn er wollte, könnte er an den Ständen etwas kaufen. Er erinnert sich gut an die Zeit, in der das anders war.
I came from a very poor family, actually.
Meine Eltern waren sehr arm. Mein Vater starb leider, als ich noch in der Grundschule war, sodass meine Mutter alleine für mich sorgen musste. Sie hatte ein Feld und wenn ich mittags aus der Schule kam, half ich ihr bei der Feldarbeit. Mit etwas Glück verdienten wir genug, um die Schulgebühren für mich bezahlen zu können.
Rechnen war also eine Überlebenskunst, als er klein war, denn jeder Schilling zählte. Heute rechnet der inzwischen 28-Jährige jeden Tag 5 bis 6 Stunden. Der drahtige junge Mann, der so gar nicht wie ein weltfremder Wissenschaftler wirkt, arbeitet in einem tansanischen Versicherungsunternehmen. Parallel dazu macht er an der Universität von Dar es Salaam einen Master of Science, eine Forschungsarbeit in Vorbereitung der Doktorarbeit. Dass er so weit gekommen ist, verdankt er einem Programm zur Förderung mathematischer Wissenschaften in Afrika mit dem Namen AIMS, African Institute for Mathematical Science. Der britische Mathematiker Mark Roberts ist Direktor des tansanischen Instituts.
The maths often people regard it as a sort of rather abstract Viele Leute hier halten Mathematik für eine ziemlich abstrakte, wenn nicht sogar nutzlose Wissenschaft. Dabei gibt es viele Anwendungsgebiete. Und Untersuchungen zufolge trägt mathematische Forschung in Europa zu mehr als 70% zum Bruttoinlandsprodukt bei.
Roberts führt durch das große, fast leere Institut. Es liegt in Bagamoyo, der früheren Kolonialhauptstadt. Das Gebäude, in dem die Studierenden und Dozenten während des Semesters zusammen leben und lernen, war bis vor wenigen Jahren Residenz einer tansanischen industriellen Familie. Kurz bevor der dritte Jahrgang an Studierenden anreist, wird es nochmals umgebaut, an die neuen Bedürfnisse angepasst und ist deshalb gerade leer.
There's a huge need in the first instance for more mathematical skills.
In Afrika ist der Bedarf an mathematischen Fähigkeiten auf allen Ebenen riesig, also von Grundrechenarten bis hinauf zu mathematischer Forschung. Womöglich konzentrieren wir uns etwas mehr auf das höhere Niveau, aber wir haben auch viele Kurse, in denen wir beispielsweise Statistik unterrichten oder die Verwendung von mathematischen Modellen in der Epidemiologie, in der Landwirtschaft, der Klimaforschung, der Finanz- und Wirtschaftswissenschaft.
In Finance and Economics.
Die Studierenden kommen aus allen Ländern des Kontinents. Im nächsten Jahrgang werden 22 Frauen sein und 13 Männer. Damit ihre oder seine wirtschaftliche Situation niemanden ausschließt, bekommen alle Nachwuchswissenschaftler ein Stipendium und alle Kosten übernommen, wie die Anreise zum Institut. Denn vielen geht es wie Laban Gaspar. Aus eigenen Mitteln könnten sie nicht studieren. Laban Gaspar sieht darin nicht die einzige Herausforderung.
Das liegt am Umfeld der Menschen. Die meisten Schüler haben kaum Matheunterricht. Als Studenten fehlt ihnen jedes Verständnis dafür. Sie fragen mich oft, warum studierst du ausgerechnet Mathe? Was willst du damit? Wenn ich zeigen kann, dass Mathe sinnvoll ist, werde ich andere für diese Wissenschaft gewinnen.
Die Versicherung, bei der er arbeitet, hat ihm das Forschungsthema für seinen Master of Science gegeben und auch die Daten dafür zur Verfügung gestellt. Gaspar entwickelt nun ein mathematisches Modell, mit dem Versicherungen die Höhe der Schadenforderungen einschätzen können, die auf sie zukommen werden. Sein Modell ist fast fertig, erzählt er mit Stolz.
Meine Zukunft ist vielversprechend. Erst einmal möchte ich den Master of Science abschließen und dann sehe ich, was sich ergibt. Aber ich verspreche mir viel Gutes.
Vor allem freut er sich auf den nächsten wissenschaftlichen Schritt, seine Doktorarbeit.
Das war's aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht's wieder um Medizin und Gesundheit. Und nicht vergessen, mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche.